Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 zusammen mit Stefan Geißler.
In dieser Folge geht es um die praktische Umsetzung vom Muskelaufbautraining und wir werfen Licht in das Dunkel, wie man so richtig stabile Waden bekommt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Und wir gehen direkt rein in Teil 2 zusammen mit Stefan Geißler.
Würdest du diese Sätze, bleiben wir mal bei den 12 Sätzen, dann haben wir dieses feste Beispiel, würdest du dreimal die Woche wirklich Bankdrücken machen, um bei der Brustmuskulatur zum Beispiel was draufzulegen? Oder macht es dann mehr Sinn, die Übungen da schon zu variieren innerhalb einer Woche?
Also beides geht. Hauptsache, ich variiere irgendwann irgendwie. Bin kein Freund davon, dass man wirklich nur jahrelang immer das Gleiche trainiert. Eben schon mal erwähnt, hier diesen Novelty-Effekt. Und da spielen ja Variationen eine wichtige Rolle. Scheint wichtig zu sein, um aus dieser Akkommodationsphase rauszukommen. Und ob ich das aber jetzt in einer Woche abwechsle oder ob ich das vielleicht en bloc alle 4 Wochen mal abwechsle, also wie ich das periodisiere, ist nicht so wichtig. Da gibt es auch schöne Erhebungen drüber, die das mal verglichen haben. Ob ich jetzt dieses sogenannte DUP, also Daily Undulating Periodization, dass ich also jeden Tag irgendwas anders mache, oder weekly oder eben en bloc alle 4 oder 6 Wochen was verändere, das ist am Ende relativ egal für die Muskulatur.
Ist es das Gleiche, wenn wir jetzt sagen würden, in einer Trainingseinheit Kraft und Kraftausdauer zu trainieren versus an unterschiedlichen Tagen Kraft und Kraftausdauer zu trainieren?
Oh, das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Also es ist so krass in der Sportwissenschaft. Es ist ja eine ganz normale Trainingsart. Ihr kennt das Pyramidentraining. Ne? Beim Pyramidentraining, da gibt es ja tatsächlich auch von bis. Also man kann da wirklich so mit ganz leicht anfangen, sich dann langsam an die Spitze trainieren und wieder runter. Und das ist völlig, also null untersucht in Bezug auf Hypertrophie. Müssten wir eigentlich mal angehen, jetzt wo ich gerade drüber spreche.
Ja.
Und kann ich de facto nicht sagen, ob das irgendwie einen Einfluss hat. Aber was es bisher gibt und was das verglichen hat, wie gesagt, ist es egal, wie man es periodisiert. Hauptsache, man periodisiert.
Okay, aber das ist ja auch ein tolles Takeaway. Und das unabhängig davon, dass man alle Fragen vielleicht beantworten kann. Weil so ist das halt in der Wissenschaft, ne? Nicht alle Sachen sind eben schon zu 100% bekannt. Und so bleibt uns viel weiter zum Forschen und mehr herausfinden sozusagen für die Zukunft.
Ja, wir haben ja auch, also das, oder wenn ich das kurz noch ergänzen darf, wir haben deswegen auch, oder unter anderem deswegen, den Deutschen Fitnesswissenschaftsrat gegründet. Wir sind, das kann man auch finden im Internet unter fitnesswissenschaftsrat.de. Wir sind insgesamt 10 Professorinnen und Professoren, die alle so aus dem groben Kontext rund um Fitness kommen. Und wir versuchen halt einfach durch unsere Forschung da Antworten zu liefern. Also erstmal zu finden und dann zu liefern. Und Plan ist es auch, dass wir spätestens im nächsten Jahr das Lehrbuch der Fitnesswissenschaft erstellen wollen mit den allerneuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und eben alle zusammen. Weil Fitness eben mehr ist als nur Krafttraining, haben wir da
ja
auch Wissenschaftler, die absolute Expertise im Ausdauertraining haben, die aus der Medizin kommen, aus der Biologie kommen. Wir haben aber auch Ernährungswissenschaftler dabei, wir haben eine Psychologin dabei. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, weil wir eben sagen, Fitness ist mehr als nur Pumpen.
Großartig. Na, dann werden wir auf jeden Fall die Ersten sein, die sich dieses Buch holen werden, um vielleicht auch für weitere Podcast-Themen dann wieder Grundlagen zu schaffen.
Ja, ich schicke euch gerne 2, kein Problem.
Ja, vielen
Dank. Sehr, sehr gerne.
Da kommen wir auf dich zurück. Und damit geht's zurück zur praktischen Umsetzung. Und zwar eine Sache, die für uns ganz, ganz entscheidend auch in diesem Podcast ist die Time Under Tension. Ja, nicht nur für Hypertrophie, aber heute sprechen wir ja genau darüber. Und jetzt die entscheidende Frage, wenn ich einen Satz, und ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn ich einen Satz von 48 Sekunden durchführe, also der Satz dauert 48 Sekunden genau, und ich mache 4 Wiederholungen und gehe die dementsprechend sehr, sehr langsam durch, ja, sehr langsam hoch und sehr langsam runter, versus ich mache einen Satz von 12 Wiederholungen bei der ich für jede Wiederholung 4 Sekunden brauche, also etwas schneller durchgehe, macht das einen Unterschied für die Hypertrophie oder gibt es da keinen Unterschied?
Ist sehr schlecht untersucht. Ich würde sagen, aus dem biologischen Grundlagenverständnis, wenn wir nur über Hypertrophie-Anpassung reden, sollte es durchaus vergleichbare Effekte auslösen.
Ja.
Weil wir auch beim Training keine extreme Unterschiede dann sehen. Das Tempo ist ein Unterschied, keine Frage. Aber ob das Tempo auch eine Auswirkung hat auf die, ich sag mal, meinetwegen mechanische Damage, also was da so zerstört wird oder so. Wenn das der Fall wäre, könnte es sein, dass es einen Unterschied gibt. Aber ansonsten würde ich sagen, durchaus, wenn beides bis zur muskulären Ermüdung getrieben wird, wahrscheinlich ähnliche Effekte, die es auslöst.
Wie wäre das in Bezug auf Krafttraining? Wäre das genauso oder wäre das anders?
Da wäre es anders, weil ich natürlich über die Bewegungsgeschwindigkeit zum Beispiel auch eine andere Frequentierung und Aktivierung der Muskulatur erreiche. Ne? Also grundsätzlich gilt ja nicht nur schweres Training, sprich die weißen Muskelfasern an, sondern auch schnelles Training. Also von daher erwarte ich, was Kraftanpassung angeht oder generell Performance-Anpassung, da würde ich einen Unterschied erwarten, ja.
Jetzt könnte man dementsprechend eigentlich sagen, für den Athleten dann die höhere Wiederholungszahl in dem Fall besser, weil da ist die Bewegungsgeschwindigkeit ja dann höher, vor allen Dingen in der konzentrischen Phase. Warum würde man überhaupt langsame Sätze durchführen? Was wäre jetzt der Vorteil, wenn das bei der Hypertrophie gleich ist, beim Krafttraining aber andersherum Vorteile ergibt? Wieso würdest du das einsetzen oder würdest du es überhaupt einsetzen?
Also beim Athleten würde ich es nicht einsetzen, wenn überhaupt dann, um eine Technik zu erlernen. Das ist ja auch Usus im Sport, dass man vieles so ein bisschen in Slow Motion erstmal durchführt, bis man es kann. Mhm. Aber wenn man es dann kann, würde ich sagen, Gas geben. Also warum langsam? Wir sehen es ja im Gewichtheben. Ich komme auch so ein bisschen aus dem olympischen Gewichtheben. Habe das 20 Jahre unterrichtet an der Sporthochschule in Köln und da gibst du alles. Ja, also ich.
Da kann man es auch nicht langsam ausführen
mit hohen Lasten. Ne? Nee, genau. Du kennst ja, du bist ja Crossfitter. Also man lernt es natürlich erstmal langsam, ne? Dass man auch merkt, so, nee, der Stock muss schon nah am Körper sein und so. Klar gibt es da Elemente, die ich erstmal fast in Zeitlupe mache, aber wenn ich es kann, dann gibt es nur noch ein Gas und das ist Vollgas.
Got it. Dann haben wir das damit abgeschlossen. Ich glaube, dann versteht jeder, wofür er was einsetzen kann und dass das mit dem langsamen Ausführen bei der beim Bewegungserlernen Sinn macht, das kann, glaube ich, auch jeder gut nachvollziehen.
Definitiv. Und das bringt uns im Grunde auch schon zur Progression. Also wenn wir im Hypertrophietraining Fortschritt machen wollen, und da stellen wir uns auch jetzt gerne mal einen Beginner vor, wie würdest du die Lasten und wie würdest du das Gesamtvolumen innerhalb der Trainingswoche steigern?
Also ich würde tatsächlich bei einem Anfänger erstmal nicht bis zur muskulären Ausbelastung gehen. Und das ist ja leider recht häufig der Fall. So, ich sage jetzt mal, ich habe auch 10 Jahre als Trainer auf der Fläche gestanden. Und was so ganz typisch war, da kommt so der 18-Jährige und sagt, hier, ich habe meinen Kumpel heute mitgebracht, darf der mal mit mir trainieren?
Ja.
Und dann sagt der Trainer, ja, kein Problem, du kennst dich ja aus. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Mhm. Der kennt sich ja aus, aber weiß nicht, dass der Anfänger vielleicht ein anderes Training braucht, als der, der sich auskennt. Also trainiert er direkt so das Mehrsatz-Vollgas-Training bis zur völligen Erschöpfung mit und wird sich wahrscheinlich motorisch gesehen damit keinen Gefallen tun. Und deswegen würde ich immer erstmal sagen, Anfänger muss nicht bis zur muskulären Ausbelastung trainieren, sondern sagen wir mal, wenn er 15 schaffen kann, reicht es auch, wenn er bei 12, 13 aufhört, Stichwort Reps in Reserve. Und dann würde ich erstmal über den Umfang steigern tatsächlich, was auch für, sagen wir mal, passive Strukturen wie Gelenke etc. durchaus Sinn macht.
Also würdest du Woche für Woche die Sätze hochfahren oder die Wiederholungszahl?
Nicht Woche für Woche. Nee, nicht Woche für Woche, das nicht. Ich gucke mir das an, halte Rücksprache. Im Optimalfall, wenn es denn die Infrastruktur von einem Studio überhaupt zulässt. Ich meine, wenn ich jetzt in einem Discounter als Trainer arbeite, wo 10.000 Kunden sind, dann ist das alles utopisch, dann kriege ich das nicht hin. Aber ansonsten, wenn ich meine Kunden so ein bisschen überblicken kann, dann kann ich ja auch immer mal fragen, wie sind deine Fortschritte? Oder wenn jemand Trainingstagebuch führt, schaue ich da mal rein. Und dann sehe ich natürlich schnell, wenn irgendwie jemand stärker wird, dann erhöhe ich auch die Intensität ein bisschen. Dann gebe ich meistens ein Range vor und sage, okay, 10 bis 15. Wenn du aber merkst, dass selbst 15 easy geht und du, keine Ahnung, 17, 18 schaffst, also spätestens dann musst du mal eine Scheibe mehr drauflegen. Und Von daher würde ich dann sagen, so immer erstmal den Umfang, dass er dann statt einem vielleicht einen zweiten Satz oder einen dritten Satz macht, aber dann auch sukzessive das Gewicht erhöhen.
Und jetzt stellen wir uns vor, der Sportler von dir, der macht das jetzt schon etwas länger, der ist jetzt seit ein paar Jahren dabei. Mhm. Und dann geht man ja davon, oder dann steigert man häufig gerade bei Grundübungen auch die Lasten nach oben, beziehungsweise sowohl Umfang als auch die Last. Würdest du das bei Isolationsübungen auch machen oder würdest du bei Isolationsübungen viel eher auf die Stärke der Kontraktion gehen? Also beziehungsweise Mind-Muscle-Connection vielleicht, um das mal als Thema mit anzuschneiden.
Ja, ist ein wichtiges Thema. Ist zwar auch wissenschaftlich fast nicht untersucht, aber aus Erfahrung weiß ich, das ist ein wichtiges Thema. Und von daher würde ich schon sagen, dass diese Muscle-Mind-Connection durchaus eine Rolle spielt bei der Hypertrophie. Wie groß die Rolle ist, wissen wir nicht de facto, können wir nicht sagen.
Okay.
Aber dass der Kopf natürlich als absolutes Schaltzentrum unseres Körpers viel, viel mächtiger ist, als wir das in den letzten Jahrzehnten in der Naturwissenschaft wahrhaben wollten, das würde ich mal so unterschreiben.
Würde das aber trotzdem bedeuten, dass wir bei Isolationsübungen versuchen, dann die Lasten von Woche zu Woche hochzuziehen? Oder?
Nö, würde ich gar nicht sagen. Im Gegenteil, ich glaube, im normalen Fitnesssektor ist das eher ein Problem, dass Fortgeschrittene immer meinen, an der Grenze arbeiten zu müssen. Das würde ein Hochleistungssportler niemals machen, weil der immer auch die Trainingsphasen einplant und auch mal runterfährt, sowohl den Umfang als auch die Intensität mal zurücknimmt. Das ist ja ohnehin etwas, was im Hochleistungssport gang und gäbe ist. Es gibt ja da Off-Season, Pre-Season, dann die Wettkampfphase und da wird immer etwas verändert. Und irgendwie hat so der Hobbyathlet im Fitnessstudio, glaube ich, 365 Tage im Jahr denselben Plan. Und das würde ich eher als Problem sehen. Also vielleicht eher mal den umgekehrten Weg gehen und sagen, so jetzt mache ich mal ein, zwei Wochen ein bisschen weniger und gehe nicht immer so an meine Intensitätsgrenzen, um dann vielleicht danach umso stärker zuzuschlagen.
Klar, aber würdest du da Unterschiede zwischen Grundübung und Isolationsübung machen oder völlig gleich halten?
Ja, Isolationsübungen sind ja also eigentlich unwichtig, sagen wir mal so. Bei der Hypertrophie spielen sie beim Fortgeschrittenen vielleicht eine Rolle, für einen Anfänger zumindest nach Studienlage eher nicht. Und für einen Sportler, also der aus funktionellen Gründen trainiert, eigentlich meist auch nicht. Also sagen wir mal, ein Gewichtheber wird ja niemals auf die Idee kommen, Bizeps-Curls zu machen. Zumal, wenn der Bizeps zu dick ist, habe ich ja Probleme, überhaupt noch die Arme irgendwie richtig zu bewegen. Also das muss man aus mehreren Perspektiven sehen. Wenn wir jetzt aus reinen Muskelaufbauperspektive sehen, würde ich sagen, für einen fortgeschrittenen Isolationsübung ja, für einen Anfänger brauchst du erstmal nicht. Und der Fortgeschrittene, für den wäre dann wahrscheinlich die Muskelspannung wichtiger als die maximale Last, die er dabei bewegt.
Perfekt, got it. Wir hatten gerade schon Mind-Muscle-Connection angesprochen. Das ist aus der physiotherapeutischen Sicht auch für mich ganz relevant, weil es natürlich darum geht, in einer Phase der Verletzung oder auch postoperativ natürlich an bestimmten Stellen, Körperarealen spezifisch zu arbeiten, auch für spezifische Adaptation zu sorgen. Ihr habt bei euch in eurem Buch auch eine ganz schöne Tabelle aufgelistet, wo ihr mit verschiedenen Übungsvariationen verschiedene Teile eines Muskels, ich sag mal, mehr forciert, also in der Kontraktion. Aber ist Mind-Muscle-Connection, beschreibt das eigentlich das Richtige? Gibt es das für dich eigentlich als solch feststehenden Begriff?
Das ist eine gute Frage. Also vor ein paar Jahren, als ich diesen Begriff das erste Mal irgendwie, ich glaube, im Internet mitbekommen habe, Mind-Muscle-Connection, da hat man das natürlich auch wieder in so einem Kontext mitbekommen von irgendwelchen Knallidioten, die im Fitnessstudio sich ohne Ende aufpumpen und auch ganz offensichtlich mit extremen Hilfsmitteln und dann sagen, ja, mach die Augen zu und da musst du dir vorstellen, da oben links und dann innere obere Brust. Und da denkst du natürlich im ersten Moment, ja, genau. Aber dann habe ich mal einfach weiter drüber nachgedacht und habe überlegt, nee, was heißt das überhaupt? Und es meint ja im Prinzip so eigentlich die Ansteuerung der Muskulatur, die nervös, zentralnervös, aber dann auch peripher geregelt ist. Und natürlich kann die irgendwo vom Nervensystem beeinflusst werden. Natürlich, also alles ist ja neuromuskulär, was wir machen. Nichts ist nur muskulär, was wir machen.
Ja.
Und dann habe ich versucht, also meinen Studierenden das zumindest so beizubringen, indem ich ihnen das Wort Propriozeption nochmal erläutere und sage, nee, die meisten verstehen einfach so unter Propriozeption also zumindest im sportlichen Bereich. Ich weiß, dass da die Physiotherapie viel weiter ist, aber der Sporttrainer würde darunter irgendwie, was weiß ich, ein instabiles Stehen auf dem Wackelkissen oder so verstehen. Mhm. Aber wenn man jetzt das Wort einfach mal übersetzt, proprio, also selbst, eigen und rezipere sich wahrzunehmen, dann geht das ja genau in diese Richtung, dass man einfach nicht nur die Wahrnehmung, sondern die daraus resultierende auch mögliche Anspannung der Muskulatur meint. Und von daher ist das für mich eine große Gruppe der neuromuskulären Innovation, ehrlich gesagt. Und die zu verbessern, kann eigentlich nur unser Ziel sein.
Absolut, absolut. Ich habe gerade in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass mir die Profisportler, aber auch die Breitensportler, mit denen ich zusammenarbeite, in der Reha-Phase das Feedback geben, hey, ich merke die Muskulatur gerade so, wie ich sie noch nie vorher gemerkt habe. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil man sollte doch meinen, dass gerade die Profisportler koordinativ so geschult sind, dass sie spezifische Muskulatur auch spezifisch ansteuern können. Aber nichtsdestotrotz ist so eine Reha-Phase natürlich auch immer eine Chance und man hat die Möglichkeit, dann koordinativ an bestimmten Dingen zu arbeiten, die es vielleicht sonst nicht in den Trainingsplan geschafft hätten. Und davon profitieren natürlich die Profisportler, aber aus meiner Sicht mit Sicherheit auch die Breitensportler.
Ja, super. Und auch bei Profisportlern natürlich hast du immer so ein Open Window irgendwo, wo man was entsprechend dann aufbauen kann. Das finde ich klasse. Mhm. Und bei Anfängern ist es natürlich, also wenn ich überlege, ich bringe da einer Frau irgendwie das Rudern am Gerät bei und zeige ihr auch, wie das geht. Und das kennt ihr alle. Dann zieht sie die Arme zwar ran, aber die Schultern bewegen sich keinen Millimeter, geschweige denn die Schulterblätter. Das ist einfach so dieses klassische Beispiel, wo ich sage, alles, was die nicht sehen, können sie auch nicht ansteuern, so ungefähr.
Ja.
Und da müssen wir was tun irgendwie.
Ja, es geht ja bei einer Übung nicht nur darum, sie makroskopisch korrekt auszuführen, sondern auch die Zielmuskulatur zu verwenden, die wir verwenden wollen, weil erst dadurch erreiche ich ja den Trainingseffekt, den ich haben möchte. Und somit ist die Koordination während einer Übung natürlich auch sehr entscheidend.
Ja.
Du hast es vorhin schon angesprochen mit dem Bro im Fitnessstudio, der die innere Brust trainieren möchte. Ich glaube, vielen von uns ist klar, dass man die Brust unterteilen kann in einen oben liegenden und einen unten liegenden Anteil. Aber kann man überhaupt die innere Brust spezifisch trainieren?
Muss ich dir leider schon wieder sagen, dass ich es nicht beantworten kann, weil Studien gibt es nahezu keine dazu. Und immer wenn wir versuchen, mit EMG, also mit elektromyographischer Messung, irgendwie die Muskelaktivität da aufzunehmen, ich habe mir wirklich eines der besten EMG-Geräte weltweit zugelegt, dann kommen wir da auch sehr schnell an mechanische oder an technische Grenzen, weil natürlich die EMG-Ableitung in Sehnennähe eine ganz andere ist als im Muskelbauch, wo einfach eine ganz andere fleischige Struktur ist. Und das können wir also von daher nicht wirklich bewerten. Und also ich glaube, so gut wie nicht oder wenn dann nur minimalst, ich glaube eher, dass die Form der Brust tatsächlich sehr stark genetisch orientiert ist.
Dann müssen wir sozusagen da jetzt erstmal unsere eigene Meinung noch zu entwickeln. Und man im Krafttraining, da spürt man vielleicht mal stärker die innere Brust, aber du sagst jetzt, da kann man nicht ganz genau eine Aussage treffen. Wie sieht das denn mit der Wadenmuskulatur aus? Jeder kennt den Typen, der unfassbar dicke Waden mitbringt, aber eigentlich nie dafür trainieren muss, versus jemanden, der alles dafür tut, dass die Waden wachsen, aber da passiert einfach nichts. Kann man denn die Wadenmuskulatur signifikant aufbauen? Und woran liegt es, dass das manchen so unfassbar schwer fällt?
Also aufbauen, ja. Woran es liegt, kann dir niemand auf dieser Welt sagen. Aber ich habe natürlich ein paar Vermutungen. Also zum einen, ja, die Genetik spielt auch da wieder höchstwahrscheinlich eine große Rolle. Wie groß die Rolle ist, in Prozent kann ich dir leider nicht sagen, aber eine große. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, was ist denn mit epigenetischen Anpassungen? Weil wir wissen ja, dass man, wenn man jahrelang eine gewisse Gewohnheit oder eine gewisse Sportart oder eine gewisse Ernährungsart hat, dass sich dann ja auch Methylisierung die DNA verändern. Und diese epigenetischen Veränderungen sind ja auch wichtig und übrigens auch an die Tochterzelle weiterzugeben. Also das ist ein hochkomplexes Thema. Deswegen werde ich einen Teufel tun oder kann auch gar nicht sagen, wie wichtig es ist,
ja,
in Prozent zum Beispiel. Aber bei Waden hatte ich mal eine Idee. Weil natürlich kennt jeder so die Leute, die schon Gas geben und dann irgendwie untenrum aussehen, wie so, als hätten sie zwei Stöcke unten dran geschraubt.
Richtig, ja. Genau.
Und das tut mir auch immer leid, weil also ich gehöre zu den anderen. Ich habe auch, wenn ich selten Waden trainiere, immer ordentliche Waden. Und dann hatte ich mal die Idee, Blood Flow Restriction zu machen, aber nur für die Waden. Ah. Und es war tatsächlich auch die erste, und bisher weiß ich nicht, ob es die einzige Studie war, aber damals die erste Studie, die Blood Flow Restriction Training nur an der Wade gemacht hat. Und dann haben wir entsprechend Probanden gesucht und da ist erstmal aufgefallen, dass viele, auch wenn sie sagen, ja, ja, ich trainiere die Waden, so ein intensives Wadentraining, wie wir gemacht haben. Wir haben zweimal die Woche 4 Sätze gemacht, aber wirklich bis zur muskulären Erschöpfung. Die waren das nicht gewohnt. Also auch wenn sie gesagt haben, ja, ja, ich trainiere Waden, die konnten nach der ersten Trainingseinheit nicht mehr laufen. Also die waren wirklich eine Woche zerschossen.
Nach 4 Sätzen, ja, krass.
Absolut, genau. Und wir haben diese Studie auch nur 6 Wochen gemacht. Und aber das Outcome war, dass tatsächlich BFR vielleicht eine Methode ist, um auch gerade bei den Non-Respondern noch mal was auszuprobieren. Also das würde ich durchaus mal empfehlen.
Kannst du BFR oder Okklusionstraining, ist es ja auch im deutschsprachigen Raum, kannst du das für uns noch mal kurz erläutern?
Ja, klar. Also man versucht im Prinzip durch diese Okklusion, also durch das Abbinden von zuführenden Blutgefäßen so eine Art Blutstau zu erreichen. Also damit man so eine Art Pooling-Effekt hat, vor allem für Metabolite. Das heißt also auf gut Deutsch übersetzt, ich binde mir proximal entweder die Arme oder die Beine ab, mit einer Bandage zum Beispiel, oder es gibt auch extra solche BFR-Manschetten, mit einem gewissen Druck. Das ist schon wichtig. Dieser Druck muss so sein eigentlich, dass kein venöser Rückstrom mehr herrscht. Das heißt, das Blut bleibt in den Extremitäten, aber weiterhin arterieller Zufluss herrscht. Das heißt, die werden weiter versorgt. So, und das heißt natürlich, ich pumpe da einen Luftballon auf, wenn man so will. Und das bedeutet, ich kann das natürlich auch nur zeitlich begrenzt machen. Dementsprechend haben wir uns damals für, ich glaube, 4 Sätze in a row entschieden, mit einer kurzen Pause dazwischen. Und danach waren die Waden auch schön rosa-violett und aufgepumpt. Und genau diesen Effekt wollten wir erreichen, ja.
Wie verhindert man, dass das Blut zurückströmt, aber es lässt trotzdem zu, dass es einströmt?
Durch den Druck, den ich ausübe. Ich sage jetzt mal ganz banal, weil die wenigsten haben die Methode da oder die Möglichkeit, auch wirklich eine Messung zu machen des Blutdrucks. Ich würde sagen, wenn man sich vorstellt, ich binde mir den Arm ab, ähnlich wie das ja auch der Arzt macht bei einer Blutdruckuntersuchung. Und wenn wir auf einer NRS von 10, also einer Skala von 0 bis 10 sagen, wenn ich bei 10 bin, geht da gar nichts mehr. Da läuft kein Blut mehr rein, nichts mehr raus, ist alles dicht. Dann würde ich sagen, so ungefähr bei 7, vielleicht 8, je nach Empfinden, ist es so, dass kein venöser Rückstrom mehr funktioniert, aber immer noch Blut reinläuft.
Okay, guter Punkt für jemanden, der das mal austesten möchte.
Und damit ergibt sich ja im Grunde auch eine höhere metabolische Belastung. Wir haben es ja heute am Anfang erklärt. Wir haben im Grunde die mechanische Belastung, die einwirkt durch den Reiz, und einmal die metabolische Belastung. Und ich kann ganz gezielt über das Okklusionstraining dann die metabolische Belastung für den Trainingsreiz erhöhen, korrekt?
Absolut, ja. Also was wir da gemessen haben an Metaboliten ist abartig. Also wirklich von Hormonen über Wachstumshormone, Myokine, alles steigt da, also fast alles steigt da wahnsinnig an. Wir haben auch die Vermutung, dass es vielleicht sogar systemisch wirken könnte. Das bedeutet also, dass auch wenn ich jetzt nur die Beine zum Beispiel abschnüre, dass trotzdem der gesamte Körper vielleicht davon profitieren könnte. Wer da aber noch viel mehr im Thema drin ist, ist mein Freund Michael Behringer, der die Sportmedizin an der Goethe-Uni in Frankfurt leitet. Und der hatte auch einen schönen Vortrag drüber gemacht, weil wir als Fitnesswissenschaftsrat machen regelmäßig so Symposien über Zoom, die für jeden kostenlos sind. Und im Nachhinein stelle ich die auf meinen Kanal. Also wer über BFR-Training ein bisschen erfahren will, kann sich die gerne auch auf meinem Kanal dann aber vom Kollegen Behringer anschauen, die Vorlesung.
Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf.
Das werden wir auf jeden Fall unten mal in den Shownotes verlinken. Also wer jetzt da mal rüberswitchen möchte, kann sich das auf jeden Fall bei YouTube anschauen. Was sich aber aus dem Okklusionstraining als spannender Gedanke für mich ergibt als Physiotherapeut, ist Folgendes, dass ich natürlich in einer Phase, wo ich nach einer Operation erstmal ein Bein oder Arm entlasten muss, durch das Okklusionstraining dann trotzdem ja Hypertrophie erzeugen kann. Und das ist ja auch etwas, was ich in der Phase erreichen möchte, ne? Also ich habe mit Sicherheit einen Verlust an Muskelmasse, einfach durch die Operation und durch die Entlastung danach. Und ist es aus deiner Sicht hilfreich, gerade dann schon mit Okklusionstraining dafür zu sorgen, dass dort Hypertrophie entsteht? Oder sollte ich lieber warten, bis das Körperteil, Bein, Arm, je nachdem, wieder voll belastet werden kann und dann lege ich los?
Nee, da bin ich voll bei dir. Also ich sehe das primär tatsächlich in der rekonvaleszenten Phase, wenn ich einen Athleten habe, der eben, weil sein Knie noch nicht wieder ganz hergestellt ist, eben nicht mit schweren Lasten arbeiten kann, definitiv. Das ist die Möglichkeit für ihn, trotzdem Muskeln aufzubauen mit leichten Gewichten. Wir reden von 20-30% der Maximalkraft, also wirklich leichte Gewichte. Und es gibt ja noch einen weiteren Vorteil. Das ist zwar schwer, das so direkt nachzuweisen, aber zumindest das biologische Verständnis erklärt uns das so, nämlich wenn sich das Milieu in einem Muskel ändert, und das tut es ja ganz klar durch diese Art von Training, dann werden natürlich andere Mechanismen greifen. In dem Fall heißt es, wenn der Sauerstoff knapp wird, dann werden natürlich wahrscheinlich eher nicht die oxidativ wirksamen, sondern eher die glykolytischen Fasern angesteuert. Und das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier trotz leichtem Gewicht und vielleicht auch kontrollierter Bewegungsgeschwindigkeit trotzdem die schnellen, also weißen Muskelfasern ansprechen kann, ist deutlich erhöht.
Das sind doch richtig gute Nachrichten. Gerade wenn ich nach einer Operation erstmal demotiviert bin und vielleicht nicht in Anführungszeichen richtig trainieren kann oder so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen möchte oder mit meiner Mannschaft trainieren oder eben Athletik und sportspezifisch arbeiten möchte, was ja auch definitiv legitime Ziele sind und ich kann das alles sehr gut nachvollziehen und auch verstehen. Aber mit dem BFR oder Okklusionstraining kann ich mir in genau dieser Situation helfen, um eine solide Basis aufzubauen und dann nach Abschluss der Reha wieder mit dem spezifischen Training starten zu können.
Absolut. Also ich finde das richtig gut. Ich glaube, nur wenn man es macht, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen und nicht einfach nur irgendwas abschnüren. Also ich weiß noch, eine kleine Anekdote. Ein Freund von mir ist hier in Düsseldorf Notarzt und er ruft mich an irgendwie, sagt er, ey, gestern Nacht wieder in der Notaufnahme, kannst du dir nicht vorstellen. Also da passieren wohl oft sehr merkwürdige Dinge. aber er meinte so, da kam einer rein, der kam wohl irgendwie vom Training, also mitten in der Nacht, und hatte wohl irgendwie von diesem BFR-Training was im Internet gesehen und kam dann auf die nicht ganz so geniale Idee, sich mit Kabelbindern den Oberschenkel abzubinden. Ja. Und zwar so fest, dass sich das richtig ins Bein reingeschnitten hat und keine Möglichkeit mehr gab, den zu öffnen. Also totaler Perfusionsstillstand. Und das ist natürlich also hochgradig gefährlich, sowas dann. Also das fanden wir ganz witzig, auch wenn es für den wahrscheinlich nicht so witzig war.
Hundertprozentig. Also ich glaube, da sind zwei Sachen ganz entscheidend. Einmal, sich das richtige Equipment zuzulegen dafür und sich vielleicht mal zu informieren, was macht da Sinn. Vielleicht auch mit jemandem, der das schon mal gemacht hat.
Ja.
Und das Zweite, der Ratschlag von der 7 von 10, den du vorhin gegeben hast, dass man nicht eben das Bein komplett abschnürt. Und zwar allein schon aus dem Grund, dass man ja noch möchte, dass Blut auch einströmen kann und man sich nicht einfach nur das Bein abbindet.
Ja, ganz genau.
Stefan, eins deiner meistgeklickten Videos bei YouTube ist das Video 3 Wochen Trainingspause, was passiert? Und wir haben diesen Gedanken für uns mal ein bisschen weiter gesponnen und für die Fragestellung geben wir dir mal ein konkretes Beispiel. Okay. Stell uns vor, jemand schreibt seine Bachelorarbeit und sitzt wirklich über 2 Wochen nur zu Hause, macht gar kein Training. Im Gegensatz zu jemandem, der seine Masterarbeit schreibt und über 8 Wochen nur zu Hause sitzt, guckt, dass er die Arbeit fertig bekommt und 8 Wochen nicht trainiert. Was passiert bei den beiden?
Okay, also erstmal schön, dass ihr da quasi einen akademischen Bezug über Bachelor- und Masterarbeit reingebracht habt. also bei 2 Wochen mache ich mir sehr wenig Sorgen. Aus dem einfachen Grunde, wir haben zum Beispiel auch mal eine Studie gemacht mit Footballern hier in Düsseldorf, die Düsseldorf Panther. Die haben mir intensiv mit Krafttraining beballert. Und dann aber, weil wir eine Washout-Phase brauchten, weil wir ein wechselndes Crossover-System in der Studie hatten, das heißt, jede Gruppe musste mal beides ausprobieren, haben wir dann 3 Wochen über Weihnachten nichts gemacht. Und tatsächlich nach Weihnachten, also wir haben ja dann vor und nachher gemessen und gesehen, in diesen 3 Wochen kein Krafttraining, hat sich nicht viel getan. Also keine signifikanten Rückgänge an Kraft und an Hypertrophie. Fand ich auch super, ja. Und die haben sich auch gefreut. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Weihnachten ist ja auch eine sehr anabole Zeit.
Essenstechnisch.
Absolut, genau, da wird gefuttert ohne Ende, was ja gut ist für den Muskel. Und auf der anderen Seite haben die natürlich auch nicht im Bett gelegen den ganzen Tag, sondern haben vielleicht, waren sie mal Basketball spielen oder haben sonst was gemacht. Das heißt, sie hatten natürlich trotzdem mechanische Reize für die Muskulatur. Und deswegen glaube ich, dass so in einem Zeitraum 1, 2, vielleicht maximal 3 Wochen, je nach Training, was ich davor ausgeführt habe, wird sich nicht viel an Verlusten einstellen. Bei einem Trainierten, wohlgemerkt.
Ja.
Bei 8 Wochen sieht das schon anders aus. Also da muss ich schon mit Kraft und auch Muskelverlust ein bisschen rechnen. Der Muskelverlust ist dann wahrscheinlich auch noch abhängig von der Ernährungssituation, weil wir wissen, wenn dann auch noch irgendwie ein Nährstoffmangel, vor allem im Bereich der Proteine, Stichwort Leucin etc. der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit leider groß, dass auch Abbau stattfindet.
Gibt es da irgendwie eine Faustregel, dass man sagen kann, so viele Wochen aus dem Training heraus, dann brauchst du auch so und so viele Wochen, um wieder auf den Status quo von vorher zu kommen?
Nee, nicht, dass ich es wüsste, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es sowas, dann kenne ich es nicht. Ich kann es nur jetzt mich auf diese Studie beziehen, die ich da in meinem Video auch auseinandergenommen habe. Und da war es ja tatsächlich so, dass die dann immer in 3 Wochen Rhythmen gearbeitet haben und am Ende der 3 Wochen hatten sie dann wieder das Ausgangsniveau vor der 3-wöchigen Pause sogar überholt.
Ach cool, ja, also, aber das gibt ja Hoffnung, ne? Immer für Trainingspausen. Also das ist ja absolut, eine schöne,
ja, genau.
Schöne
genau.
Aussage.
Also ich finde es eher sogar schade, ich hatte früher einen Trainingspartner, der hatte da so Angst vor, Muskeln zu verlieren, ja, dass der auch nachts sich einen Wecker gestellt hat, um Eiweiß nachzuschieben. Und der wäre auch niemals auf die Idee gekommen, irgendwie 2, 3 Tage nicht zu trainieren. Und das finde ich schade, weil ich glaube, dass dem ganz viel Lebensqualität flöten gegangen ist dadurch. Ja. Und unterm Strich,
Schlafqualität.
Also absolut, genau. Und unterm Strich wäre ja auch nichts passiert. Das wissen wir heutzutage.
Ja, ich habe so eine tolle Aussage vor 8 Jahren oder so mal gelesen von Lyle McDonald, so einem jemandem, der sich auch vor allem auch mit den Ernährungswissenschaften beschäftigt, der mal gesagt hat, wer sich 90% gesund ernährt und 10% einfach frei lebt, der hat bedeutend mehr Lebensqualität, aber so gut wie die gleichen Trainingsergebnisse, also dass man das eigentlich da den Unterschied kaum bemerkbar machen kann.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also man muss ja jetzt nicht Kettenraucher sein und jeden Abend eine Flasche Wodka trinken, aber wenn man hin und wieder mal irgendwie eine Pizza isst oder so, mein Gott. Also ich glaube, dass das sogar für den Stoffwechsel ganz gut ist, immer mal Herausforderungen zu haben im Sinne von Fast Food. Ja, ich sehe das wirklich so ein bisschen ähnlich wie beim Immunsystem. Weil viele Organsysteme sind ja ähnlich im Körper. Und wenn ich jetzt im Immunsystem mir Leute anschaue, die jeglichen Kontakt zu Keimen, Viren oder so vermeiden, das sind die mit der höchsten Krankheitsquote meistens.
Das nächste Mal, wenn wir gemeinsam ein Bierchen trinken, Silvan, dann sagen wir, Dr. Stefan Geißler hat das empfohlen und wir können uns dann auch noch gut fühlen dabei. Perfekt.
Ja,
Wie sieht das aus? Wir haben vorhin schon über mTOR geredet. Wenn man Krafttraining durchführt, also man führt ein Krafttraining durch, sagen wir mal, wir machen 1 Stunde Krafttraining und hinten drauf machen wir jetzt ein Ausdauertraining. Hat dann das Ausdauertraining einen negativen Effekt auf den Muskelaufbau oder nicht? Und vielleicht ja auch von der Intensität abhängig, das Ganze.
Ja, auch das ist eine gute Frage. Wenn man mal auf dieser molekularbiologischen Ebene bleibt, könnte das durchaus einen Effekt haben, ja, weil man einfach davon ausgeht, dass diese Pathways sich da durchaus gegenseitig hemmen könnten, also in dem Fall mTOR und PGC1-Alpha. Aber das ist natürlich auch erstmal nur die theoretische Ebene, die das verbietet. Wenn man in die Praxis guckt, muss man sagen, es gibt ein paar Studien in die Richtung, die haben jetzt keinen Rieseneffekt gemerkt. Und auch die haben einfach am Ende gesagt, es kommt auf viele Faktoren an. Also ein Faktor wäre natürlich einmal die Zeit, die dazwischen liegt. Ich meine, wenn du es ganz sauber haben willst, trennst es. Aber das ist ja nicht alltagstauglich, weil ich gehe ins Fitnessstudio, will da mein Training machen. Und nur die wenigsten haben ja das große Glück, dass sie sagen können, ich gehe morgens und abends ins Fitnessstudio.
Mhm. Richtig.
Also wenn ich es trennen kann, wunderbar. Aber für die meisten ist es halt nicht zu trennen. Und da ist dann, glaube ich, die ganz gute Nachricht, dass der Effekt nicht groß beeinflusst wird. Also wirklich eher klein ist. Und deswegen würde ich diese Angst nicht schüren, gerade im Breitensport, sondern eher sagen, es ist kein Problem. Seht nur zu, dass ihr den Körper auch danach vor allem mit genügend Nährstoffen versorgt. Das scheint wichtiger zu sein.
Also wenn wir das Ganze in einer Einheit durchführen, aber trotzdem im Anschluss genügend Eiweiß, genügend Kalorien insgesamt zuführen, würdest du sagen, grundsätzlich kein Problem, Ausdauertraining nach dem Krafttraining zu machen?
Würde ich sagen. Ich würde sagen, vielleicht noch einen Schritt weiter. Man muss ja auch nicht unbedingt die trainierte Muskulatur doppeln. Das heißt also, ich muss nicht unbedingt nach einem anstrengenden Leg Day noch eine Stunde laufen. Aber das ist ja auch einfach dann verdammt schwer.
Richtig.
Aber wenn ich doch andere Muskeln trainiere, sagen wir mal, es ist zufällig Montag und das ist ja der internationale Chest Day, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, danach noch ein moderates Fahrradfahren zu machen, vielleicht vor allem im Fettstoffwechselbereich. Da ist nicht davon auszugehen, dass deswegen die Brust nicht wächst. Nee.
Guter Punkt. Ich glaube, das mit dem Muskulaturdoppeln, jeder, der schwer Kreuzheben oder schweres Kniebeugen vorher schon mal gemacht hat, der kennt das. Wenn er dann laufen geht, dann sind es ja nicht mal nur die Beine, sondern es ist sogar vor allem der untere Rücken, der ganz, ganz schnell dicht macht. Und somit ist das auch fast unmöglich, dann die harte Laufeinheit hinten dran zu packen. Aber schön, dass du uns da auf jeden Fall die Angst einmal nimmst.
Ja, also definitiv. Und ich meine, gerade CrossFit ist ja auch so eine Sportart, die ja, und das mag ich sehr daran, die uns ja vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, wo das so aufkam, gezeigt hat, dass das hervorragend zusammenpasst, Kraft und Ausdauer. Weil wenn ich mir die Athleten anschaue, die sind ja toll gebaut, aber haben trotzdem eine unfassbare Ausdauer. Und das waren ja auch, also für mich zumindest war das dann auch immer so der Nachweis, dass so diese klare Trennlinie, was ist Ausdauer und was ist Kraft, die existiert ja eigentlich gar nicht. Weil was der Crossfitter ja klassisch macht, ist Kraftübungen, aber die eben in so einer hohen Frequenz, dass es quasi einen Ausdauereffekt hat. Und das, also aus meiner Sicht, passt das schön zusammen.
Genau, wobei man sagen muss, der moderne Crossfitter, der macht inzwischen auch ein klassisches Krafttraining und hinten drauf dann das, was du eben beschrieben hast, was vielleicht mehr in Richtung Zirkeltraining geht und dann mehr Kraftausdauerelemente beinhaltet.
Ja, das meinte ich aber gar nicht, weil dem Crossfitter ist ja zum Beispiel die Hypertrophie eigentlich egal oder zumindest irgendwie sekundär, tertiär.
Ja.
Genau, aber dem ist ja die Leistung wichtig. Und das, was er da an Leistung schafft, das ist halt auch eine großartige Mittelzeitausdauer bei den meisten Workouts. Ja. Teilweise sogar Langzeitausdauer, also super, passt zusammen aus meiner Sicht.
Da kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten nächsten Bereich und zwar dem FFMI, dem fettfreien Masseindex. Ich nehme mal an, der wird dir auch was sagen, oder?
Ja.
Und mir ist etwas aufgefallen und zwar vorgestern erst. Mir ist nämlich aufgefallen, dass bei der GNBF, bei der Deutschen Federation für Bodybuilding, ein FFMI, ein fettfreier Masseindex, verboten ist, der über 26 liegt. Vielleicht für alle, die mal zuhören, das ist ein Index, der in Bezug zur Körpergröße und Körpergewicht und dem Körperfettanteil im Prinzip festlegt, wie viel Muskelmasse jemand auf dem Körper hält. Und man sagt, alles über 26 ist nicht mehr natural oder eigentlich schon über 25. Wenn ich jetzt irgendwas falsch beschreibe, dann korrigier mich gerne, Stefan.
Nee, ist korrekt.
Was ich nur sehr interessant fand, also über 26 wird beim deutschen naturalen Bodybuilding schon gar nicht mehr zugelassen, dann darf man nicht mehr auf die Bühne. Und ich habe dann bei meinem Wettkampfteam einfach mal den FFMI gemessen und da sind mehrere dabei, mich eingeschlossen, die bei einem FFMI von 25 liegen. Obwohl wir im Oberkörper wahrscheinlich nicht ansatzweise so hypertrophiert sind wie Bodybuilder, aber allein dadurch, dass wir so viel Beinmuskulatur mit uns rumschleppen, durch das Gewichtheben, das Olympische. Der erste Punkt, der sehr interessant für mich war an der Stelle, ist, wow, okay, offensichtlich auch mit dem CrossFit und was wir betreiben, bauen wir sehr viel Muskulatur auf, aber weil es eben eher unterkörperdominant ist, mehr am Unterkörper. Und die Fragestellung, die ich jetzt an dich hätte, ist, hältst du so einen Richtwert, vielleicht auch von den 26, überhaupt sinnvoll, um zu bewerten, ob jemand natürlich unterwegs ist oder nicht?
Ja, also es ist sehr schwierig, weil natürlich diese Verallgemeinerungen immer ganz schwierig sind. Und es gibt natürlich auch Ausnahmeathleten, die mit Sicherheit auch mal da drüber liegen können und trotzdem natural sind, da bin ich von überzeugt. Aber letztendlich müssen die natürlich irgendwelche Kriterien haben, um das festzumachen. Und ich glaube, dass nur dieser FFMI wahrscheinlich nicht viel bringt, weil du kannst ja auch, sagen wir mal, einen Anfänger mit Stoff relativ schnell an so eine Grenze bringen, dann schaut er halt, dass er unter dieser Grenze bleibt.
Ja.
Also ich glaube aber auch früher haben die irgendwie, wenn ich das richtig, das ist jetzt Hörensagen, die haben irgendwie Lügendetektor-Tests gemacht. Ja. So nach dem Motto, hast du schon mal Doping genommen und wenn du dann Nein sagst und nichts schlägt aus, kannst du teilnehmen. Also es ist schwierig, es ist ein ganz schwieriges Thema, weil wenn man Doping-Analytik da macht, dann ist es sehr teuer. Und selbst wenn man so viel Geld in die Hand nimmt für die Doping-Analytik, ist es nicht vor Betrug gefeit, weil es gibt natürlich sehr ausgeklügelte Möglichkeiten und Methoden, selbst so einen Doping-Test irgendwie negativ hinzukriegen. Mhm. Genau. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Federation irgendwie, gerade wenn sie nicht viel Geld hat und nicht vom DOSB oder so unterstützt wird, so sagt, okay, was nehmen wir denn? Irgendwas müssen wir ja nehmen. Und also ich kann zumindest nachvollziehen, warum sie dann sowas machen.
Ja, es ist wahrscheinlich sehr schwierig, dann eine sehr harte, also so eine harte Grenze festzulegen.
Mhm, absolut,
ja. Ne?
Ja, leider funktioniert ja unsere Gesellschaft so, ne? Also ich meine, wenn ich ein BMI von 30 habe, darf ich auch nicht bei der Polizei anfangen oder bei der Feuerwehr. Trotz, selbst wenn ich extrem muskelbepackt bin und eben kein fetter Mensch, weil da steht irgendwo in den offiziellen Unterlagen, so BMI muss so und so sein.
Ja.
Aber irgendwelche Richtlinien so brauchen wir halt, ne, als Ankerpunkt, damit man sich dann eben daran auch dann entsprechend aufhalten kann, ja.
Genau, ja.
Seit ein paar Jahren, ich glaube spätestens seit der Fußball-WM 2014 und dem Interview von Per Mertesacker, ich gehe jetzt erstmal in die Eistonne, ist ja dieses Eisbaden auch immer mehr im Profisport, aber auch im Breitensport angekommen. Mhm. Und was wir uns fragen ist, ob jetzt auch Richtung Hypertrophietraining das direkte Eisbad danach negative Effekte auf den Effekt des Trainings haben kann?
Also mir fällt jetzt keine Studie dazu ein. Es mag sie geben, aber wenn ja, dann habe ich sie jetzt gerade nicht im Kopf. Mhm. Also kann ich euch jetzt zumindest, was Studien angeht, da keine valide Antwort zu liefern. Ich werde das direkt mal gleich nachschlagen.
Ja.
Ich glaube aber wahrscheinlich eher nicht, weil wenn man generell Regenerationsmaßnahmen mal auf die Waage legt, dann muss man sagen, dass diese Cold Water Immersion zu den ganz wenigen Regenerationsmaßnahmen gehört, die überhaupt eine gewisse Evidenzbasierung haben, die überhaupt wahrscheinlich funktioniert.
Mhm.
Und die Regelkreisläufe, warum das jetzt die Hypertrophie unterbrechen oder verschlechtern sollte, die weiß ich jetzt nicht. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt eine Studie dazu. Aber
ich glaube auch. Ich glaube auch, ehrlich gesagt.
Das ist ja mal so die Sache. Wenn es eine Studie dazu gibt, schaue ich mir die gerne immer genauer an, weil ich dann sehen will, wie ist das Studiendesign, was haben die da überhaupt gemacht. Und das habe ich nicht, deswegen kann ich dazu jetzt auch gar nichts sagen.
100%. Solltest du da etwas finden, also wenn du dich nochmal hinsetzen solltest und die Zeit dafür hast, und du bemerkst, da gibt es doch etwas, dann schick uns das gerne zu und wir packen das auf jeden Fall mit in die Shownotes und verlinken das und würden das eventuell sogar nochmal einsprechen jetzt in diesem Podcast im Nachschnitt, nur damit jeder Bescheid weiß. Aber natürlich nur, wenn du die Zeit dafür hast.
Ja, Leute, ich melde mich hier mal gerade aus dem Schnitt. Ich glaube, es war eine Woche nach Aufzeichnung, da haben wir eine Nachricht von Stefan bekommen, dass er zu dem Thema Cold Water Immersion jetzt auch ein Fitnessprofessor-Video drehen wird. Und das ist zwar noch nicht online, wird aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen online gehen. Und sobald wir da den Link haben, werden wir euch das auf jeden Fall wissen lassen. Also Props gehen raus an Stefan und jetzt geht's direkt weiter.
Ja, gerne. Also ich meine, da gibt es was zu, aber ich glaube nur ein oder zwei Studien. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, hat mich da schon mal ein Student drauf angesprochen und dann habe ich mir da irgendwas angeschaut, wo ich aber direkt kopfschüttelnd auf das Studiendesign geschaut habe. Aber das, wie gesagt, das ist irgendwie im Hinterkopf, das muss ich mir nochmal anschauen.
Ja, aber das wäre super interessant. Und gerade unter dem Aspekt, ob dieses Studiendesign dann überhaupt passt.
Ja.
Ich habe das jetzt schon öfters gehört von Leuten, selber aber, muss ich ehrlich gestehen, nicht genau überprüft. Und dann brennen sich ja Gehirngespinste in den Kopf ein und am Ende des Tages ist vielleicht gar nichts dran, weil es überhaupt nicht evidenzbasiert nachweisbar ist, wenn man es genau betrachtet.
Ja, ich guck mal. Vielleicht kann ich auch ein kleines Fitnessprofessor-Video dazu drehen, wenn ich Zeit habe. Ich schaue mir das Thema mal an.
Ja, das wäre natürlich richtig
cool. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Vielleicht, um einen großen runden Bogen zum Anfang zu spannen. Stefan, du bist nicht nur bei der IST-Hochschule tätig, sondern auch bei der NSCA. Mhm. Und es gibt, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, aber seit einem Jahr auch einen deutschen Ableger der NSCA, und zwar die NSCA Germany, deren Präsident du auch inzwischen bist. Und genau. Dabei geht es natürlich vor allem darum, die Ausbildung und die Kompetenzbereiche von Athletiktrainerinnen und Athletiktrainern in Deutschland voranzutreiben. Mhm. Und da stellt sich uns folgende Frage. Ist es wirklich der richtige Weg, sowas über Lizenzen zu regeln? Und was würdest du empfehlen, um auf so einem Gebiet wirklich eine hohe Expertise aufzubauen?
Also es gibt natürlich immer viele Wege, die nach Rom führen. Ich sage jetzt gar nicht, dass es da nur einen richtigen Weg gibt und dass das die NSCA ist. Aber wir haben in Deutschland aus meiner Sicht ein Problem. Nämlich, wir leben ja eigentlich in einem Land der Regularien, der TÜV, der ISO-Normen, der Lizenzen. Mhm. Egal, was du in Deutschland machen willst, du brauchst irgendwas vom Amt oder irgendwas von der offiziellen Stelle, irgendeine Beglaubigung, irgendein Diplom, was weiß ich. Im Fitness- und auch im Athletiksektor ist es überhaupt nicht der Fall. Das ist null reglementiert und das stört mich schon seit Jahren, dass da im Prinzip jeder einfach behaupten kann, ich bin der absolute Kenner, aber vielleicht im Zweifel nur eine Wochenendausbildung übers Internet gemacht hat. Und im Athletikbereich ist es so, da kommen also zumindest bei den professionellen Mannschaften natürlich nur studierte Leute hin meistens oder wenn mal nicht studiert, dann trotzdem eine sehr gute Vita in dem Bereich. Mhm. Aber es gibt keine Standards. Und das finde ich ehrlich gesagt in den USA nicht schlecht. Die haben sich vor über 40 Jahren schon zusammengesetzt und haben gesagt, welche Mindeststandards brauchen wir denn, damit wir sagen können, den können wir jetzt wirklich auf eine professionelle Mannschaft loslassen oder auch auf eine nicht professionelle Mannschaft. Und so hat halt diese National Strength and Conditioning Association damals diesen CSCS gegründet. Das ist diese Lizenz, die steht für Certified Strength and Conditioning Specialist und haben das natürlich von Jahr zu Jahr verbessert und aufgebaut und haben eine unglaubliche Akzeptanz in den USA und teilweise auch weltweit, weil man einfach weiß, derjenige, der diesen Abschluss hat, der kann das. Das ist das Mindestmaß, das hat er drauf. Wie gut er am Ende des Tages ist oder wie gut er mit der Mannschaft umgehen kann, klar, ne, das steht noch auf dem anderen Zettel. Aber zumindest diese Mindestqualifikation hat er. Und das wünschen wir uns einfach auch für Deutschland. Und deswegen haben wir die NSCA Germany gegründet und hoffen, dass wir da so eine Art Standard auch mit aufbauen können.
Gibt es denn in Deutschland schon eine Lizenz, die man eigentlich nur erweitern müsste oder muss man das komplett neu aufbauen?
Ja, ich hab das ja versucht vor 10, 12 Jahren an der Deutschen Sporthochschule aufzubauen und es ist mir nicht so richtig gelungen, weil das ja auch dann im Prinzip, also von der Idee habe ich mich damals schon an die NSCA-Grundlagen gehalten und die bestehen ja auch vor allem in diesem Buch, was so ein bisschen die Bibel der NSCA ist, dieses Essentials of Strength and Conditioning. Mhm. Und es hat nicht so richtig funktioniert und es wurde auch niemals so richtig publik, dass wir das an der Sporthochschule machen und anbieten. Und das größte Problem war, und das macht die NSCA aus meiner Sicht auch falsch in den USA, sie lassen zu, Hauptsache ein Bachelor-Degree liegt vor. Und das haben wir auch so gemacht an der Sporthochschule. Und das Problem war, dann kam meinetwegen, hatte ich dann einen Lehrer vor mir sitzen, der aber Englisch und Geschichte unterrichtet und nur Hobbysportler ist. Mhm. Und den konntest du halt nicht so abholen, wenn du gleichzeitig mit jemandem, der vorher Sportwissenschaft, Physiotherapie oder sonst was studiert hat und das alles schon kennt, die Grundlagen, mit denen musst du einfach ganz anders reden. Und das hat aus meiner Sicht da nicht gepasst. Und deswegen werden wir das bei der NSCA Germany anders machen. Wir werden für den CSCS nur Leute mit einem entsprechenden Bachelor zulassen. Also das gibt uns die NSCA auch vor. Wir können leider nur Leute mit Bachelor zulassen. Und die müssen aber auch zumindest einigermaßen fachspezifisch sein, diese Bachelor. Also da werden wir jetzt keinen Juristen oder BWLer zulassen. Und daher erhoffe ich mir, dadurch wirklich einen neuen Standard aufzubauen.
Und wie intensiv ist die NSCA-Lizenz dann?
Es kommt darauf an, wie viel Wissen du schon mitbringst halt. Das ist immer so die Frage. Also ich glaube, den ersten wichtigen Schritt, den wir gerade machen, ist, wir übersetzen alles auf Deutsch. Weil Englisch, der eine kann es besser, der andere nicht so gut, ist dann auf jeden Fall eine Hürde. Und die wollen wir erstmal wegnehmen. Mhm. Außerdem macht es Sinn, das Ganze gerade auf den deutschen Markt anzupassen. Weil, nehmen wir mal nur ein Kapitel raus, Facility Management, ist halt in USA was ganz anderes als in Deutschland.
Ganz klar.
Und deswegen müssen wir es auch inhaltlich anpassen. Und da sitzen wir schon gerade dran und sehr lange. Das ist ja ein riesendickes Buch. Der Hauptautor Greg Heff, den ich übrigens gut kenne, mit dem ich gerade auch ein Paper zum Gewichtheben publiziere, den kann ich immer anrufen, wenn ich Fragen habe. Aber da sitzen wir gerade dran. Und dann wollen wir auch die Prüfung entsprechend auf Deutsch durchführen. Und der Prep-Kurs, den wir anbieten, um die Praxis auch nochmal zu verbessern, der wird kurz sein. Also das werden vielleicht zweimal zwei oder zweimal drei Tage werden, mehr nicht. Das heißt, die Hauptlernarbeit ist natürlich dieses Buch und das wird vor allem zu Hause stattfinden für die Prüfung.
Verstanden. Das heißt, diese zweimal zwei Lerneinheiten plus dann Selbststudium und am Ende gibt es eine Prüfung. Und genau. Man muss beweisen, dass man die Sachen weiß. Und es geht genau. Gar nicht um die Dauer, wie lange man dafür braucht, um das zu lernen, sondern am Ende, ihr wollt einfach feststellen, hey, der hat das Knowledge und damit ist es auch der Beweis, vielleicht am freien Markt dann sich als Coach etablieren zu können und das vorlegen zu können.
Ganz genau, richtig.
Halte ich für einen sehr, sehr interessanten Gedanken auf die Zukunft. Dort einfach die Grundausbildung der Coaches, der Athletiktrainer, Athletiktrainerinnen, auch Physios natürlich im sportspezifischen Bereich weiterzubilden. Mhm. Und das ist etwas, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen muss, weil ich sehe es in der Physiotherapie. Dort ist natürlich Training, also ist angekommen, aber da ist noch ganz schön viel Nachholbedarf in den verschiedensten Bereichen. Mhm. Und wenn wir dort hinkommen zu einem deutlich aktiveren Ansatz und natürlich auch einem Verständnis für Training, dann ist, glaube ich, im Nachhinein dann unseren Kunden, Patienten dann doch am meisten geholfen. Ja.
Ja, absolut. Da bin ich voll bei dir. Ich kann euch auch jetzt schon mal einladen. Wir werden nämlich die NSCA Global Conference nach Deutschland holen. Und die wird stattfinden am 25. und 26. März nächsten Jahres. Wir sind in München in der Sportschule Oberhaching. Und da werden wir, glaube ich, eine richtig gute Convention haben.
Sehr, sehr cool. Dann werden wir da, wenn wir eingeladen werden, auf jeden Fall auch mit dabei sein.
Definitiv.
Also vielen Dank dafür.
Sehr schön.
Ja, und natürlich auch nochmal vielen Dank dafür, dass du heute bei uns im Podcast warst, Stefan. Es war wirklich großartig. Wir haben viele Antworten bekommen und es hat wirklich Spaß gemacht. Und bevor wir das jetzt abwrappen, eine letzte Frage. Wenn man nämlich jetzt nochmal mehr über dich erfahren möchte, wenn man Fragen an dich konkret hat, wo erreicht man dich am besten? YouTube-Kanal, Instagram, was ist dir da am liebsten?
Genau, also wenn man einfach auf der Suche nach Informationen ist, ist natürlich mein YouTube-Kanal, glaube ich, der richtige Weg, weil da hat man ja im Gegensatz zu allen anderen Social Media mal wirklich die Möglichkeit, längeres Video zu allen möglichen Themen sich anzuschauen. Ansonsten bin ich auch auf Instagram, auf Facebook zu finden. Und wenn irgendwelche konkreten Fragen sind, am besten per E-Mail, würde ich sagen. Also meine E-Mail-Adresse ist kein Geheimnis. Man findet mich auf der Seite der IST-Hochschule. Ich werde manchmal mit Nachrichten und Kommentaren zugeschüttet und dann kann ich die nicht lesen, weil ich keine Zeit habe oder gar nicht reingucke und dann habe ich wochenlang irgendwie nichts beantwortet. Das mag ich nicht. Und meine E-Mails checke ich wirklich jeden Tag.
Also, Leute, ihr wisst doch Bescheid. Wir verlinken alles nochmal unten in den Shownotes. Und wenn ihr konkrete Fragen an Stefan habt, dann wisst ihr jetzt, wo ihr euch an ihn wenden könnt. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut, bis dahin.